Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio jetzt für Sie, Bernhard Kempf. Nicht mehr lange, dann wird man niemanden mehr wegen seiner Rolle im Nationalsozialismus belangen können, weil die Angeklagten dann nicht mehr leben oder aber verhandlungsfähig sind. In seinem Fall war das anders. Josef S., früherer KZ-Wachmann in Sachsenhausen, wurde jetzt zu 5 Jahren Haft verurteilt. Der 101-Jährige hatte bis zuletzt jegliche Verantwortung bestritten. RBB-Reporterin Lisa Steger über das Urteil und die Reaktion.
Das Gericht hat in den letzten 9 Monaten eine Zeitreise unternommen, so der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann. Es hatte Bilder vor Augen, die erschauern ließen. Die Vielzahl der Dokumente ließ keine Zweifel. Der Angeklagte war rund 3 Jahre lang bei der SS in Sachsenhausen. Seine Kompanien bewachten Häftlingstransporte, Arbeitskommandos und Gefangene auf dem Weg zur Gaskammer. Jeder Wachmann gewährleistete den reibungslosen Ablauf der Tötungsmaschinerie, so der Vorsitzende wörtlich. Leichen lagen herum, der Geruch des Krematoriums hing über dem Lager. Der Angeklagte habe von den Morden gewusst und sie gefördert, sagte Udo Lechtermann. Rechtsanwalt Thomas Walter, der 11 Angehörige von Ermordeten und Hinterbliebene vertritt, ist zufrieden.
Der Aspekt des Menschen, der verliert seine Bedeutung heute nicht und auch morgen nicht, nicht in der Zukunft. Wir haben permanent mit den Aspekten zu tun, in denen wir sagen müssen, warum geschieht dies? Warum tun dies Menschen anderen Menschen an?
Einer der Nebenkläger ist der 80-jährige Antoine Grümbach. Sein Vater wurde in Sachsenhausen ermordet. Regelmäßig ist Grümbach zu dem Prozess gereist. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man nie vergisst, was passiert ist in Sachsenhausen. Alles wurde dort ausprobiert. Eine Genickschussanlage, wissenschaftliche Experimente. Es gab ein Labor, um tödliche Spritzen zu entwickeln. Sachsenhausen war das Labor des Todes. Der Prozess wird in Israel aufmerksam verfolgt, berichtet Ephraim Surov vom Simon-Wiesenthal-Center in Jerusalem. Es sei gut, dass solche Verfahren in Deutschland noch stattfinden, so Surov.
Spät, aber nicht zu spät. Listen, any justice is better than no justice.
Jede Gerechtigkeit ist besser als keine Gerechtigkeit. Auch symbolische Gerechtigkeit ist besser als keine Gerechtigkeit. Für die, die leugnen, die sich nicht auseinandersetzen wollen, deshalb ist es wichtig. Rechtskräftig wird das Urteil vorerst nicht. Verteidiger Stefan Waterkamp.
Ich gehe in Revision, jawohl, und dann muss der Bundesgerichtshof halt entscheiden.
Bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs bleibt der Verurteilte auf dem freien Fuß. Er kommt nicht in Untersuchungshaft, weil keine Fluchtgefahr besteht. Ein Krankentransporter fuhr den 101-Jährigen nach der Urteilsverkündung wieder nach Hause.
Lisa Steger war das über ein Urteil gegen einen früheren KZ-Wachmann. Dieses Mal, da soll es besser laufen, in diesem Jahr wollen Bund und Länder nicht wieder in einen Corona-Herbst hineinschlittern. Der Bundesgesundheitsminister, der hatte ja in der vergangenen Woche seinen 7-Punkte-Plan für die Herbstwelle schon vorgelegt, denn Lauterbach ist sicher, die Welle wird kommen. Jetzt hat der Berliner Senat beraten, was es braucht, um gewappnet zu sein. RBB-Landespolitikreporter Jan Menzel.
Prognosen sind so eine Sache, gerade in einer Pandemie. Und auch Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe kann heute noch nicht sagen, mit welcher Virusvariante Berlin es im Herbst zu tun haben wird. Doch Gothe stimmt die Stadt schon mal darauf ein, dass die Maske wieder zum alltäglichen Begleiter werden könnte.
Wenn Sie mich nach einer Prognose fragen würden, dann würde ich sagen, auf das Masketragen können wir uns schon einstellen.
In geschlossenen Räumen und beim Einkauf könnte der Mund-Nasen-Schutz wieder Pflicht werden, wenn die Infektionszahlen steigen und wieder mehr Menschen schwer erkranken. Davon, dass es bei der Maske in Bussen und Bahnen bleibt, scheint die Gesundheitssenatorin schon fest auszugehen. Sie hält im Herbst auch Zugangsbeschränkungen bei Großveranstaltungen für möglich und will strengere Testpflichten, um vulnerable Gruppen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu schützen, sofern die Lage es erfordert. Ulrike Gothe spricht von einem Instrumentenkasten, für den sie aber das Infektionsschutzgesetz des Bundes brauche.
Dieses Infektionsschutzgesetz läuft im September aus und noch ist nichts zu sehen. Wie und in welchem Umfang dann in einem Nachfolgegesetz Maßnahmen und Möglichkeiten für die Länder geregelt werden.
Klar ist dagegen, dass sich schon in wenigen Tagen, ab Juli, etwas bei den bislang kostenfreien Bürgertests ändern wird. Angesichts von Milliardenkosten will der Bund das Angebot einschränken, so Berlins Gesundheitssenatorin.
Laut Entwurf der neuen Testverordnung gibt es kostenlose Bürgertests künftig nur noch konzentriert zum Schutz vulnerabler Gruppen, wie zum Beispiel für den Besuch von Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern, sowie für Schwangere im ersten Trimester und Kleinkinder.
Wer etwa eine Großveranstaltung besuchen will und sich dafür testen lässt, soll einen Eigenanteil von 3 Euro übernehmen, was die Bundesländer kritisieren. Mit Blick auf neue Corona-Wellen sehen Berlins Gesundheitssenatorin Gothe und die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey aber auch Grund für verhaltenen Optimismus. 93% der Berlinerinnen und Berliner seien inzwischen geimpft oder genesen.
Und das lässt doch auch ein bisschen hoffen für die Lage im Herbst.
Zumal voraussichtlich in der zweiten Septemberhälfte ein angepasster Impfstoff zur Verfügung steht. Er soll vorrangig in den Arztpraxen verimpft werden. Noch einmal viele große Impfzentren zu öffnen, hält die Gesundheitssenatorin Stand jetzt für nicht erforderlich.
Jan Menzel war das aus der Redaktion für Landespolitik. Die Westendbrücke, Teil der Berliner Stadtautobahn, sie hat ausgedient. Das Spannbetonbauwerk aus dem Jahr 1963 ist dem Verkehr nicht mehr gewachsen. Die Brücke muss dringend ersetzt werden. Jetzt hat die Firma, die mit dem Neubau beauftragt worden ist, ihre aktuellen Pläne vorgestellt. Und RBB 24 Inforadio-Reporterin Christina Fee-Möbus hat sich das Ganze mal angesehen.
Als Laie ist es gar nicht so leicht, auf den Skizzen und Lageplänen einen Unterschied zu erkennen zwischen der alten Westendbrücke und ihrem geplanten Ersatz. Tatsächlich soll vieles gleich bleiben. Nicht nur, was das grau-massive Betondesign angeht, die Anzahl der Fahrspuren und die Anschlussstellen zum Beispiel. Aber die neue Brücke wird 33 Meter gen Süden verrückt. Und sie bekommt einen sogenannten Verflechtungsstreifen, erklärt Andreas Irngartinger von der staatlichen Berliner Planungsgesellschaft DEGIS.
Dieser Verflechtungsstreifen soll ermöglichen, dass die Autos, die vom Kaiserdamm auf die Autobahn auffahren und die Autos, die am Spandauer Damm wieder abfahren wollen, dass die ungehindert aneinander vorbeifahren können, ein ganz wesentliches Mittel, um Verkehrssicherheit auf der Stadtautobahn zu erhöhen und die Unfallhäufigkeit hier deutlich zu reduzieren.
Reduziert werden soll außerdem der Lärm für die Anwohnerinnen und Anwohner. Für die neue Brücke ist ein glatterer Fahrbahnbelag geplant, der Verkehrsgeräusche abdämpft. Das kann allerdings noch etwas dauern. Gerade startet das nötige Planungsfeststellungsverfahren. Erst wenn das durch ist, vermutlich in knapp 2 Jahren, kann es mit dem Bau losgehen. Die DEGIS rechnet damit, dass die Brücke 2028 fertig wird. Kostenpunkt etwa 45 Millionen Euro. Das Geld bezahlt der Bund. Ein Mammutprojekt, sagt auch James Carney bei der Online-Pressekonferenz. Er ist stellvertretender Projektleiter der DIGIS.
Was wir machen, ist, wir lassen Verkehr ganz normal auf der Autobahn fahren, laufen und gleichzeitig bauen wir neue. Das ist eine große Herausforderung.
Für die Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Wohngebiete aber auch eine Erleichterung. Denn durch den Neubau im laufenden Betrieb werden sie von Umleitungsverkehr verschont. 90.000 Fahrzeuge passieren täglich die aktuelle Westendbrücke. Zu längeren Einschränkungen im Auto- und S-Bahnverkehr soll es laut DEGIS während der Bauarbeiten, wenn dann nur für einige Stunden oder an Wochenenden kommen.
Christina Fee-Möbus war das über die geplante Sanierung der Westendbrücke auf der A100. In Berlin, da gibt es viele Autos, viel Lärm, viel Gedränge und jede Menge Stress. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen aufs Land ziehen wollen oder wenigstens in eine Kleinstadt. Und diesen Trend, den sieht man nicht nur in Berlin und Brandenburg, sondern in ganz Deutschland. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat dazu jetzt eine neue Studie vorgestellt. Die trägt den Titel Landlust neu vermessen. RBB-Reporterin Sabine Löbrig war für uns bei der Pressekonferenz mit dabei.
2 Deutschlandkarten, auf denen Städte und Regionen unterschiedlich rot und blau gefärbt sind, machen es deutlich. In den letzten 10 Jahren sind in Deutschland immer mehr Menschen aus den Großstädten weg und dafür in ländliche Regionen gezogen. Ein Trend, der sich schon lange vor Corona angekündigt habe. Das sagt Katharina Hinz, die Leiterin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung.
Wir haben in den Umfragen gesehen, dass Menschen Sehnsucht nach dem Land haben. Das ist seit längerem schon klar. Jetzt haben wir uns angeguckt, lässt sich das überhaupt auch in den Wanderungsstatistiken nachvollziehen? Also ziehen Menschen dann auch wirklich um, wenn sie gerne ihr Haus im Grünen verwirklichen wollen? Also das ergeben die Daten ganz eindeutig. Es ziehen mehr Menschen auf das Land als 10 Jahre zuvor.
Es sind nicht nur Familien mit Kindern, die es hinaus aufs Land zieht, sondern auch junge Berufstätige zwischen 25 und 29 Jahren, heißt es in der Studie. Dazu tragen vor allem gutes Internet und die seit Corona stärkere Nutzung des Homeoffice bei. So verzeichnen Berlin-ferne Regionen auch etwas Zuzug, ganz vorn aber liegen in Brandenburg Gemeinden im Speckgürtel, Schönefeld und Schulzendorf, beide in nächster Nähe zum BER. Die Gemeinde Bestensee, die bald auf die 10.000 Einwohnermarke zusteuert, belegt Platz 5. Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf freut sich über die Zuzügler, sieht den Ort aber auch vor Herausforderungen.
Wir haben vor 2,5 Jahren eine Kita gebaut. Da haben wir mit der Planung ungefähr 100 Plätzen angefangen. Wir sind dann hochgegangen auf 130. Und wo wir fertig waren mit Bauen, waren es dann 229 Plätze. Die sind alle belegt. Wir haben uns jetzt in einer Nachbargemeinde eine Kita gemietet, die leer stand. Wir bauen jetzt die nächsten 130 Plätze, sodass wir dann den Bedarf annähernd decken können. Naja, man muss halt auch gucken, wie es mit dem Geld funktioniert, weil das kostet halt Geld.
Und auch eine gute Stunde von Berlin entfernt im westlichen Havelland hat die Landlust längst für neue Bewohner gesorgt, zum Beispiel in der Gemeinde Miloer Land. Bürgermeister Felix Menzel.
Wir haben auch fernab der Metropolregion enorm Druck im Grundstücksbereich. Uns fehlen Parzellen insgesamt. Uns fehlen aber inzwischen auch, da wir jünger geworden sind, die Plätze in der Kita und in den Grundschulen. Da steht den ländlichen Gemeinden einfach viel zu wenig Geld zur Verfügung.
Nur mit Unterstützung von der Landesregierung könnten kleinere Orte die neuen Herausforderungen stemmen, sagt Menzel. Denn die Landlust, da sind sich auch die Verfasser der Studie einig, wird in den nächsten Jahren nicht so schnell abflauen.
Statt in der Großstadt lieber aufs Land. Der Bericht war von RBB-Reporterin Sabine Löbrig und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.